Sehr schön, wieder hier bei euch zu sein. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, ich komme ja aus Itzehoe, so schön über die A23, es hat zwar ein bisschen geschüttet, aber zeitweilig auch nicht. Und dann so durch die Auen zu fahren und es erinnerte mich so ein bisschen dran, dass ich jedes Mal gerne bei euch bin. Und so ist es auch heute. Schön, euch alle zu sehen. In Heist an der B4, ich weiß nicht, ob ihr dort den Laden kennt, da gibt es diesen Bananenwilli. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es den gar nicht mehr. Gibt es noch? Hier wird schon genickt. Also da gibt es Bananenwilli. Und dort kriegt man Dinge, die so zweite Wahl sind oder Versicherungsschäden, halt Dinge, von denen man nicht unbedingt erwarten kann, dass sie in absoluter Top-Qualität sind. Da gibt es dann gerne mal so einen kleinen Makel an den Produkten. Da ist vielleicht ein Knopf nicht richtig genäht oder eine Naht ist ein bisschen schief oder irgendetwas fehlt am Gartenstuhl oder so. Es ist immer irgendetwas dran. Aber das macht auch nichts. Jeder weiß das, der da einkaufen geht, denn man kriegt ja die Dinge auch etwas günstiger da. Also das ist dann auch in Ordnung. Also man kriegt es günstiger und man kriegt halt Ware zweiter Wahl. Niemand wird sich deswegen also beschweren, wenn da etwas nicht stimmt. Es ist ja jedem klar. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, kommen wir auch in die Abteilung der zweiten Wahl des Universums. Die Ecke der Mutanten der Schöpfung, könnte man sagen. Zumindest hat man manchmal den Eindruck, dass das so ist. An jedem Mensch hängt so ein kleines Etikett zweite Wahl. Das heißt dann allerdings anders. Das ist vielleicht eine leichte Neigung zum Betrug, eine spitze Zunge oder jemand will immer Recht haben. Oder macht sich im wichtigen Moment aus dem Staube. Das ist so das Etikett der zweiten Wahl, das manchmal an den Menschen dranhängt. Ja, wenn wir also ins Universum kommen, treffen wir solche Leute. Und ich sage jetzt, willkommen in der Gemeinde. Es ist genauso. Wer heute hier auf eine Predigt hofft, die jetzt klar macht, dass das alles ganz anders sein könnte, welche Perfektion wir in der Gemeinde Gottes verfolgen können, die erzählt, dass Vergebung immer klappt, die klarstellt, welches die einzig wahre und richtige Lehrmeinung ist oder welche Moral wir haben müssten oder ja, dass du wirklich recht hast und ich absolut recht mit meiner Meinung habe, dem sage ich in diesem Moment, geh, steh jetzt auf, geh, geh in Frieden. Die Gemeinde ist ebenso ein Ort der zweiten Wahlware. Wer hier die perfekten Menschen sucht, dem kann ich nur sagen, das wird nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das stimmt mich auch ein bisschen ärgerlich, dass das so ist. Denn Gemeinde kenne ich von klein auf an und ich muss sagen, ich liebe es, in die Gemeinde zu gehen. Ich fühle mich hier richtig wohl. Und das soll eine zweite Wahlrunde sein? Und ich selber soll dazu gehören, zweite Wahl zu sein, ein Mutant vielleicht zu sein, wo wir uns doch so sehr bemühen und versuchen, ordentlich zu leben, nach irgendwelchen Ordnungen, die uns der Herr gegeben hat, und wirklich anders zu sein. Und wo wir manchmal auch so ein bisschen eine Gruppierung vornehmen, wir die, die es begriffen haben und die da draußen, die noch nicht Christen sind oder es nicht begriffen haben. Also wenn ich jetzt schon so anfange, dann könnte man ja den Gottesdienst jetzt auch beenden. Ne? Das wird wohl nichts, was der Stefan da erzählt. Was soll man da erwarten? Aber ich würde hier nicht stehen, wenn ich nicht noch ein paar Gedanken mehr dazu hätte. Und die Fragen, die mich so bewegt haben für diese Predigt, das sind so Fragen wie, wie lässt man diesen Traum von einer echten Gemeinschaft in der Gemeinde mit fröhlichen Menschen Realität werden? Wie kann das geschehen in einer Gemeinschaft, wo die Menschen so unterschiedlich denken, fühlen und handeln? Und vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, dass ein bisschen was von dieser tollen Gemeinschaft auch hinüberstrahlt zu meinen Freunden, die ich sonst so habe. Arbeitskollegen vielleicht, Skatfreunde, meinen Kindern oder die Eltern von den Kindern, die ich kennenlerne, über die Kindergartenarbeit. Kann so ein Traum von Gemeinschaft Wirklichkeit werden? Und ich möchte mit euch heute einige Stationen und Situationen anschauen, wo wir Menschen begegnen, deren Eigenarten uns nicht wirklich überraschen, aber wo wir Hinweise auch finden und auch im Wort Gottes, die so lebensnah sind, dass man schon ein wenig staunen kann, weil es doch funktionieren kann. Und wo wir auch Hinweise und Ideen finden, mit welcher Empfehlung wir in die Situation, in die Begegnung des anderen hineingehen könnten. Am Ende steht dann nicht die perfekte heile Welt Narnias. Ich weiß nicht, wer C.S. Lewis von euch liest, aber ein Bild von einer Gemeinschaft der Weggefährten. Das hoffe ich, dass es am Ende steht. Und nun erzähle ich euch eine kleine Geschichte zum Anfang. Das Dilemma des Stachelschweins. Das Stachelschwein gehört zur Familie der Nagetiere und ist mit ca. 30.000 Stacheln besetzt. Jeder dieser Stacheln kann in einen Feind gerammt werden und erzeugt dort gefährliche Entzündungen, die, wenn sie lebenswichtige Organe betreffen, sogar tödlich sein können. Es ist nicht gerade besonders liebenswert, das Stachelschwein. Sein lateinischer Name macht es sehr deutlich. Er bedeutet nämlich reizbarer Rücken. Und Kontakte mit anderen Lebewesen erfolgen über zwei Wege. Entweder man geht sich aus dem Wege oder man greift sich an. Stachelschweine sind Einzelgänger. Von Wölfen hört man ja, dass sie in Rudeln leben oder Schafe in Herden, Gänse in Scharen, Krähen in Schwärmen. Stachelschweine sind Einzelgänger, echte Einzelgänger. Aber auch das Stachelschweinherz erwartet mehr vom Leben und so wendet es sich mitunter der Liebe zu. Allerdings ist das ein ziemlich riskantes Unternehmen. Die Stachelschweinfrauen nämlich sind nur einmal im Jahr für ein gemeinsames Essen und anschließend einen Kinobesuch offen und die Gelegenheit geht schnell vorüber. Und dann, das Nein einer Stachelschweindame ist eine unbedingt zu berücksichtigende Zurückweisung. Ich muss es respektieren. Furcht und Zorn machen sie zu einem gefährlichen Wesen und dann wird es ungemütlich. Und hier liegt jetzt das Dilemma des Stachelschweins. Wie kann man sich nahe kommen, ohne sich zu verletzen? Es ist auch unser Dilemma. Jeder von uns trägt solche abschreckenden Schutzhelme und Stacheln mit sich herum. Unsere Stacheln heißen eher so wie Ablehnung, Vorurteil, Zorn, Arroganz, Neid, Verachtung. Und manche von uns können sie ganz gut verstecken, bei anderen sieht man sie ganz offensichtlich. Aber in jedem Fall kommen wir dem anderen wirklich nahe, werden wir diese Stacheln bei dem anderen entdecken. Und dann verletzen wir die Menschen, auch die, die uns sehr nahe sind. Und wir werden von ihnen verletzt, von denen, die uns sehr nahe sind. Und doch sehnen wir uns nach dieser Nähe. Und so suchen wir nach einem weichen, weniger stacheligen Wesen, vielleicht einem Nerz oder einer Otter. Klar, jeder hat in seiner Umgebung ein paar ganz besonders nervige Stachelschweine. Aber es ist nicht das einzige Problem, sondern ich selber bin auch ein Stachelschwein für andere. Nicht immer, aber doch immer mal wieder. Und nun denke ich an ein Spiel, das ich mit meiner Tochter gespielt habe, als sie noch so etwas jünger war. Sie war ein Jahr alt und wenn sie Lust hatte, haben wir dieses Spiel gespielt. Ich glaube, ihr kennt es alle. Das Spiel heißt Geek. Bekannt? Na, es kommt gleich, ich werde es ein bisschen erzählen. Die Spielregeln sind ganz einfach, selbst ich konnte das beherrschen und konnte es mit meiner Tochter spielen. Erst versteckt man sich, dann kommt man wieder hervor und macht Geek. Und dann strahlte sie über beide Ohren und freute sich, dass sie ihren Papa sehen kann. Und das spielten wir immer wieder. Und dann krabbelte sie aus dem Wohnzimmer in den Flur hinein und dann wusste ich schon ganz genau, jetzt war der Zeitpunkt, ich musste mich hinter der Tür verstecken. Dann guckte sie erwartungsvoll, dann kam ich wieder hervor, machte Geek und sie freute sich riesig, dass ihr Papa da ist. Sie wusste, dass sie mich zwar für einige Zeit nicht sehen würde, aber sie wusste auch, ich würde wiederkommen. Sie konnte darauf vertrauen. Und nach einiger Zeit spielte sie es selber und spielte mit mir genau dieses Spiel auch. Jona, Sophie und ich. Sie wusste, auch ich kann dieses Spiel spielen. Ich vertraue darauf, dass sie wiederkommen wird. Darin liegt eine gewisse Spannung zwischen Papa und Tochter. Ich verstecke mich. Bist du immer noch da? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich vertraue dir. Dieses Spiel ist so scheinbar einfach und es ist doch ganz wichtig für die Entwicklung eines jeden Menschen. Vertrauen. Auch wenn wir uns nicht sehen, bleiben wir einander verbunden und nahe. Und dann, etwas später, als sie mich das erste Mal mit Make-up sah, ich hatte mir kräftig Rasierschaum ins Gesicht geschmiert und mein ganzes Gesicht war voll damit. Da hättet ihr sie mal sehen sollen, als sie mich das erste Mal so sah. Sie kam in das Badezimmer hinein und ich war total voll mit diesem weißen Rasierschaum. Und sie kam um die Ecke, freudestrahlend, und sieht mich. Und die Flunsch ging immer weiter runter. Und ganz langsam begannen die Tränen zu rollen aus ihren Augen. Sie dachte, wer ist da? Was für ein Fremder steht da? Sie war total schockiert. Heute weiß sie, dass der Rasierschaum eben einfach zum Papa dazugehört. Andere Männer haben das auch und das ist nur eine Art des Versteckspielens. Und letztlich stört das die Verbundenheit nicht wirklich, sondern es ist ganz gut, wenn der Bart mal abkommt. So wie es mich bei meiner Tochter begeistert zu sehen, wie sie natürlich offen, ohne Scheu, ohne Vorspielen mir begegnet, so begeistert es mich, Menschen zu begegnen, die sich auch ganz offen und natürlich mir gegenüber verhalten. Ich finde mich oft in Situationen wieder, in denen ich gerne weniger überlegt oder kalkuliert handeln würde. Zum Beispiel, wenn ich in der Beratung von Firmen unterwegs bin oder Organisationen. Oder auch, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin und mit denen über deren Situation nachdenke. Manchmal auch bei der Steuererklärung oder beim Zahnarzt. Situationen, in denen ich gerne offen und frei meine Meinung zeigen und sagen wollen würde und mir trotzdem der Zustimmung des Zahnarztes sicher sein kann. Und er sagt, na gut, das ist wohl doch nicht so mit dem Loch. Paulus erklärt der Gemeinde in Korinth, wie es für Menschen möglich ist, wirklich authentisch zu leben. Und er erklärt es anhand der Geschichte von Moses, dem Gott am Berg Sinai begegnete, der mit leuchtendem Gesicht wiederkam, vom Berg herunterkam und Moses strahlte. Und seine Zeitgenossen, das Volk, war begeistert, sie waren schwer begeistert. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch das ganze Volk. Moses hat ein leuchtendes Gesicht, der muss gestrahlt haben ohne Ende, nachdem er Gott begegnet war. Wow, das war besonders. Da ist was dran, das war besonders. Und eines Morgens wachte Moses auf und er stellte nach einigen Tagen vielleicht im Spiegel fest, dass der Glanz abnahm. Paulus schreibt, dass Moses fortan sein Gesicht mit einem Tuch verhüllte, damit die Leute nicht sahen, dass der Glanz abnahm. Wir wissen nicht, wie lange er das Tuch trug. Ich vermute, er nahm es spätestens in dem Moment ab, als seine Frau zu ihm sagte, nun nimm endlich das blöde Tuch ab, du kannst damit sowieso niemanden mehr täuschen. Alle wissen, dass der Glanz weg ist. Vielleicht sagte sie auch, ich bin froh, dass dein Gesicht nicht mehr so strahlt, so brauche ich nicht mehr jeden Abend mit einem Glühwürmchen ins Bett gehen. Was für eine Erleichterung, endlich wieder vor die Menschen zu treten, als der alte Moses mit unverhülltem Gesicht, so wie er ist. Kein Verheimlichen, kein Versteckspielen, kein Vormachen von irgendwelchen großen Begegnungen mit unserem Herrn. Manche verstecken sich hinter oberflächlichen Gesprächen oder Humor, weil sie Angst vor Tiefe oder persönlichen Dingen haben. Manche verstecken sich hinter ihrer Intelligenz oder hinter Geschäftigkeit oder dem Handy oder dem Bibelwissen. Was ist dein Tuch? Tatsächlich beeindrucken uns Menschen, die mit unverhülltem Gesicht leben. Und ein unverhülltes Gesicht, was meint das denn? Das meint, aufzuhören, anderen Menschen gefallen zu wollen oder zu müssen. Das meint den Mut haben, das zu sagen, was mir wichtig ist, was ich mag, was ich liebe, wie ich es empfinde, wie ich es wahrnehme. Und das meint auch, offen zuzugeben, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Jesus liebte diese Offenheit. Er liebte diese Offenheit. Und nun hören wir einen Text aus Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Anneke wird ihn uns lesen.
Jesus aber ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie: Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr.
Danke. Es ist die Geschichte einer Frau, die dabei war, unterzugehen. Sie war vielleicht einst eine junge Braut mit vielen Träumen vom Ehemann, den sie liebte, vom gemeinsamen Beten, Gottesdienstbesuchen, von Kindern, von der eigenen Familie. Aber irgendwie lief es wohl nicht so. Vielleicht war sie von der Ehe enttäuscht. Vielleicht war der Mann schuld. Vielleicht war sie es selber. Vermutlich haben beide ihren Teil dazu beigetragen. Und irgendwann begegnete sie diesem anderen Mann. Er nahm sie an. Er hörte ihr zu. Für ein enttäuschtes Herz eine wichtige Sache. Eines Tages überschritten sie die nie sichtbare Linie. Vielleicht war es eine Berührung, die zu lange anhielt, ein Blick, der mehr signalisierte, das Anvertrauen von Geheimnissen. Vielleicht war ihr gar nicht bewusst, dass sie die Linie übertrat. Aber sie entschied sich dafür. Später kamen weitere Grenzüberschreitungen hinzu, die sie immer mehr in Zwänge versetzte. Vielleicht immer noch unbewusst, aber sie entschied sich dafür. Schließlich wurde es eine Affäre, die geheim gehalten werden musste. In der einen Welt konnte sie so tun, als existierte die andere nicht und umgekehrt. Sie dachte nicht an die Kinder, was das für sie bedeuten möge. Sie dachte nicht an den Schaden für ihre eigene Seele. Im Grunde war sie eigentlich ja doch eine ehrliche Frau. Und als sie dann ihren Mann das erste Mal anlog, wurde sie noch rot. Mit der Zeit wurde sie Expertin darin zu täuschen, ohne dass man es ihr ansah. Sie entschied sich dafür. Im Gottesdienst hörte sie Gottes Wort und dachte, alle anderen würden ihr die Schuld im Gesicht ablesen können und sie schwor, den Mann nicht mehr sehen zu wollen. Aber nichts geschah in den Gottesdiensten, kein Gewitter, Gott ließ keine Blitze vom Himmel fallen. Mit der Zeit konnte sie in den Gottesdienst gehen, ohne dabei an ihre Affäre zu denken. Sie dachte einfach an anderes, sie entschied sich dafür. Und dann kam dieser Abend bei ihrem Liebhaber. Dieses Mal passierte es. Die Tür ging auf, draußen standen viele Leute. Sie schrie, sie weinte, sie bat um Rücksicht. Alles hätte sie gegeben, um diesen Moment rückgängig zu machen. Sie erkannte, welche Wahl sie getroffen hatte. Klar war sie verletzt gewesen, hatte unerfüllte Bedürfnisse, doch wo sie jetzt stand, das war auch das Ergebnis ihrer Entscheidung. Und man brachte sie zu Jesus. Jesus war gerade dabei, über den Willen Gottes zu predigen. Er setzte sich. Das war das Zeichen, dass jetzt die Lehrzeit beginnen würde. Es war also eine größere Runde, in der die Leute mit der Frau hineinplatzten und die Spannung stieg durch diesen Vorfall ins Unermessliche. Man konnte es spüren. Für die Männer eine ideale Situation, da sie schon lange Jesus eine Falle stellen wollten. Nun bot sich die Chance in aller Öffentlichkeit. Die Frau war egal, sie war nur Mittel zum Zweck. Lehrer sagten sie, als ob sie Jesus achten würden. Das Gesetz ist doch eindeutig.
Steinig sie.
Lediglich durch 2 oder 3 Zeugenaussagen musste eine solche Tat belegt werden. Nun ja. Das war kein Problem. Schließlich hatten sie dem Paar lange genug aufgelauert, um dann im richtigen Moment zuschlagen zu können. Wir wissen nicht, wie viele und wie lange sie dem Paar auflauerten. Aber die Verachtung für diese Frau, für auch den Mann und für Jesus wird deutlich. Also Jesus, was sagst du jetzt? Wenn er nun antwortet, seid barmherzig, dann achtet er die jüdischen Gesetze nicht. Antwortet er, steinigt sie, bekäme er Schwierigkeiten mit den Römern. Sie hatten Jesus in der Falle und darum ging es, vor aller Öffentlichkeit. Bevor wir jedoch die hinterlistige Horde der religiösen Führer zu schnell verurteilen, möchte ich eine Frage stellen. Hattest du schon einmal einen Stein in der Hand? Wir regen uns viel über die sogenannten Sünden des Fleisches auf, also über die Dinge, die unser menschliches Verlangen außer Kontrolle geraten lassen. Häufig profane Dinge. Vielleicht die freizügige Kleidung der Kollegin oder das Muskel-Sixpack des Nachbarn. Vielleicht auch der entspannte Genuss der leckeren, nicht veganen Sahnetorte. Oder die Freude am Fahren, dem BMW des Bekannten. Oder das größere Apple-iPhone des Freundes oder des Klassenkameraden. Oder. Im Neuen Testament finden wir viele Geschichten, die von diesen sogenannten Sünden des Fleisches, aber auch von den Sünden des Geistes und die von Jesus handeln. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte vom Pharisäer und der Sünderin, die Jesus die Füße salbte. Oder die Geschichte vom Pharisäer und diesem Steuereinnehmer und dem Zöllner. Und es gibt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ach ja, es gibt auch noch diese Geschichte der religiösen Führer und der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und in all diesen Geschichten wussten die Menschen, dass sie den sogenannten fleischlichen, also den menschlichen Sachen, nachgegeben hatten und jetzt in echten Schwierigkeiten steckten. In all diesen Geschichten waren ebenso Menschen, die durch Stolz und Arroganz schuldig wurden, blind. Sie dachten, es sei möglich, Gott zu lieben und gleichzeitig den anderen, den Menschen zu verachten. Sie hielten sich für wahre Vorbilder an geistlicher Reife, weil sie keine Sünden des Fleisches begingen. Sie ahnten in all diesen Geschichten nicht, dass diese Überheblichkeit ihre Fähigkeit zu lieben beeinträchtigte. Wir regen uns über die Sünden des Fleisches auf. Jesus aber war am meisten über die Sünden des Geistes empört. Und was ist das, was meint das? Das Heimtückische an den Sünden des Geistes ist, dass wir uns oft diesem Vergehen gar nicht bewusst sind und dann tollpatschig einfach nur einen Stein in die Hand nehmen und damit durchs Leben laufen. Das sind vielleicht verurteilende Gedanken über den Penner, den wir am Wegesrand sehen. Aber es kann auch die überlegene Haltung sein gegenüber deinem Kollegen oder ungeduldige Worte zu dem gestandenen Christen, der irgendwie ein bisschen lauer unterwegs ist. Es kann die bittere Wut werden bei Nichteinhaltung der gemeindlichen Gesetze. Und am Ende gibt es keinen Raum für Liebe im Miteinander. Menschen begegnen uns in unserem Alltag, die unter Druck stehen, weil sie sich fürchten, weil sie gebrochen sind an ihren Lebenssituationen, weil sie Verlorenheit empfinden. Aber unser Blick ist vernebelt, dass wir den Menschen in der Situation, in der er steckt, gar nicht wahrnehmen, sondern wir schauen auf sein mögliches Fehlverhalten. Ich habe mein ganzes Leben in dieser Kirche Baptismus verbracht. Ich liebe diese Gemeinde, diese Kirchenform. Und doch frage ich mich immer wieder, warum finden wir auch bei uns so viele von diesen Steinewerfern? Ich durfte in den vergangenen Jahren einige Gemeinden näher kennenlernen und mir stehen dabei Situationen vor Augen, in denen ich die Kälte einiger Gemeindemitglieder ganz beängstigend erlebte. Sie tanzten nicht, sie lachten nicht, sie konnten sich nicht freuen, aber sie hatten Spaß an ihrer geistlichen Überheblichkeit, so dachten sie und empfanden es. Irgendein Paar scheiterte an den Lebenswirklichkeiten und sie nahmen Steine in die Hand. Irgendjemand wollte in der Kapelle, vielleicht im Gottesdienstraum, eine wilde Party feiern und sie nahmen Steine in die Hand. Der Gottesdienstablauf entsprach nicht hundertprozentig der Gemeindekultur, der nächste Stein wurde in die Hand genommen. Jemand knisterte während des Gottesdienstes mit Bonbonpapier noch ein Stein. Doch dann tut Jesus etwas Merkwürdiges. Er bückt sich und er schreibt in den Sand. Er bückt sich und er schreibt in den Sand. Und die Steinewerfer, sie werden stinkig über sein Verhalten. Was soll das? Hat er nicht mitbekommen, was wir hier gerade vorgeführt haben? Es geht jetzt um die Frage, wie du dich positionierst. Was ist nun, Rabbi, steht da. Sprich. Und Jesus richtet sich auf und sagt, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, der werfe jetzt den ersten Stein. Und dann passiert wieder etwas Erstaunliches. Steine fallen zu Boden. Erst einer, dann noch einer, noch einer. Und die Leute gehen still. In der Gemeinschaft Jesu ist kein Raum für Steinewerfer. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 1, dass es unter denen, die in Christus Jesus sind, keine Verurteilungen mehr gibt. Und das bedeutet, dies ist der Moment, den Stein in der Hand fallen zu lassen. Der Stein vielleicht gegen den Vater oder die Mutter, vielleicht gegen den Ex-Partner, vielleicht gegen einen Vorgesetzten oder eine Arbeitskollegin, gegen die Freundin, die mich verletzt hat. Und vielleicht sogar den Stein, bei dem wir gar nicht mehr wissen, für wen er war. Vielleicht ist es auch notwendig, den Stein nicht nur fallen zu lassen, sondern ihn wirklich zu begraben. Und was meint das? Dort, wo Gerüchte verbreitet worden sind, sich bei der betroffenen Person entschuldigen. Dort, wo das Herz gegenüber einem Menschen verhärtet ist, ihm einen guten Dienst erweisen. Bei meinem Fehlverhalten den anderen um Vergebung bitten. Und nun fragt Jesus die Frau: Wo sind die Steinewerfer? Wo sind all die Steinewerfer? Hat dich keiner verurteilt? Jesus will nicht wirklich wissen, wo sie sind. Vielmehr macht er in diesem Moment deutlich, dass es für ihn keinen Unterschied macht, der Ehebruch auf der einen Seite und die Überheblichkeit der Anklagenden. Jesus fragt: Ist also kein sündloser Steinewerfer mehr übrig? Und sie antwortet: Keiner, Herr. Und nun endet diese Geschichte mit diesen, wie ich finde, so großartigen Jesu-Worten. Alles klar, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Tu diese Sünde nicht mehr. Und das erfüllt die Frau mit Schmerz, weil sie in dem Moment merkt, dass Jesus ziemlich viel von ihr weiß und begriffen hat. Aber es erfüllt sie auch mit Hoffnung, weil Jesus sie mit dieser Aussage begleiten wird, bis sie alt ist, vielleicht voller Falten, vielleicht auch umgeben von ihrem Ehemann oder einem anderen Ehemann. Jesus sagt einfach nur: Tu diese Sünde nicht mehr. Jesus nimmt uns an. Und diese Annahme ist umsonst und unverdient. Und diese Annahme, sie stellt in einen neuen Auftrag. Und diese Annahme bedeutet nicht, dass irgendein beliebiges Verhalten toleriert wird. Aber diese Gnade, die für mich gilt, die für dich gilt, sie soll nun auch die Maxime meines Handelns, unseres Handelns in der Gemeinschaft sein. Jesus sagt: Alles klar, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Ich fasse zusammen. Es gibt sie noch. Diese Wunder, Gemeinschaft ist möglich. Bei ganz seltenen Gelegenheiten teilen die Stachelschweine ihren Lebensraum miteinander. Stachelschweine lernen, ihre Stachel bei sich zu halten. Der Naturforscher David Costello schreibt so über die Stachelschweine: Männchen und Weibchen bleiben einige Tage zusammen, bevor sie sich paaren. Sie berühren sich an den Pfoten und laufen sogar auf ihren Hinterbeinen im sogenannten Tanz der Stachelschweine. Ich finde, nur Gott kann diesen Humor haben, zwei Stachelschweine zu erschaffen, die Pfote in Pfote miteinander Foxtrott tanzen. Und nur die beiden sehen es. Die Verfasser der Bibel sprechen von Gottes Traum einer Gemeinschaft miteinander, untereinander und zu ihm hin. Und das betrifft uns hier in der Gemeinde, dort, wo zwei oder drei zusammen sind. Und es geht auch darüber hinaus. Dieser Brief Gottes an uns sagt uns: Nimm dein Tuch ab, lebe mit unverhülltem Gesicht. Lass den Stein fallen und nimm den Nächsten an. Zieh deine Stacheln ein und fang an zu tanzen. Amen.